SWR aktuell Infodate am Mittag.
Mit Petra Waldvogel. Ein eher zähes Ringen ist erfolgreich beendet. Die Umweltminister der EU haben das Renaturierungsgesetz beschlossen. Die Zustimmung war möglich, weil Österreich seinen Widerstand aufgegeben und für das Gesetz gestimmt hat. Mit ihm will die EU die Umweltzerstörung in den Mitgliedstaaten zurückdrehen. Bis 2030 sollen verpflichtend mindestens 20% der geschädigten Flächen und Meeresgebiete wiederhergestellt werden. Bis 2050 dann auch alle bedrohten Ökosysteme. Insbesondere die Landwirtschaft sieht das Gesetz kritisch. Aus Brüssel Jakob Mayer.
Bundesumweltministerin Steffi Lemke spricht von einem ausgewogenen, starken Kompromiss für den Umwelt- und Klimaschutz, der aber auch die Interessen der Landwirtschaft berücksichtigt. Bis zuletzt war offen, ob das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur im Rat der Umweltministerinnen und Minister in Luxemburg eine Mehrheit bekommt. Sie wurde schließlich erreicht, weil neben Deutschland auch Frankreich, Spanien, Österreich und viele andere Staaten zustimmten. Die österreichische Ministerin Leonore Gewessler von den Grünen nimmt für ihr Ja einen Koalitionskrach in Wien in Kauf. Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP hatte eine Enthaltung seines Landes verlangt und droht mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Italien, die Niederlande und Ungarn votierten dagegen.
Nach einer womöglich schnellen Einigung sieht es im Haushaltsdisput der Ampelregierung gerade eher nicht aus. Die SPD spricht sich weiterhin für zusätzliche staatliche Investitionen aus. Im Deutschlandfunk betonte die Co-Vorsitzende Saskia Esken, jetzt zu sparen sei der falsche Weg.
Wir haben eine schwierige wirtschaftliche Situation, die wir zu lösen haben gemeinsam. Wir müssen investieren. Wir haben in den vergangenen Legislaturen zu wenig investiert. Zuletzt ganz sicher auch angesichts der Krisen. Corona hat die vergangene Legislatur ja auch schwer überschattet. Aber es muss jetzt wirklich vorangehen.
Auch die Grünen fordern zusätzliche Investitionen, zum Beispiel in neue Klimatechnologien. Die FDP lehnt weitere Kredite dagegen ab. Unterdessen hat Außenministerin Annalena Baerbock davor gewarnt, die Regierungskoalition wegen des Streits über den nächsten Haushalt platzen zu lassen. Der Süddeutschen Zeitung sagte sie wörtlich, unser verdammter Job als Regierung ist es, auch in schwierigen Zeiten Probleme miteinander zu lösen. Gestern Abend hatten Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner über den kommenden Haushalt beraten. Statements gab es da noch keine. Kaum ist der Ukraine-Friedensgipfel in der Schweiz mit eher mäßigem Erfolg zu Ende, mehren sich in Deutschland die Forderungen von Politikern, die staatlichen Leistungen für Ukrainer, die vor dem russischen Angriffskrieg nach Deutschland flüchten, einzuschränken. FDP-Generalsekretär Djezeray schlägt in der Bild-Zeitung vor, ihnen das Bürgergeld zu streichen. Aus Berlin berichtet Oliver Neuroth.
Djezeray fordert, dass sie genauso behandelt werden wie andere Kriegsflüchtlinge, also unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen. Ähnlich sieht es der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU im Bundestag Frei. Bürgergeldzahlungen an Kriegsflüchtlinge setzten völlig falsche Anreize, sagt er im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die wenigsten von ihnen wollten hier arbeiten. Anders argumentiert die SPD. Der Fraktionssprecher für Arbeit und Soziales Rosemann spricht in der Bild-Zeitung von arbeitsmarktpolitischer Unterstützung, die Menschen aus der Ukraine erst durch das Bürgergeld und die Arbeit der Jobcenter hätten.
Die Diskussion hat wohl gerade erst angefangen. Doch wirklich wichtig ist den Ukrainern heute wohl vor allem das Spiel. Das EM-Vorrundenspiel gegen Rumänien heute Nachmittag. Der ukrainische Fußballverband nutzt den EM-Start seines Teams in München dazu, an den Krieg in der Heimat zu erinnern. In der Münchner Innenstadt werden Teile eines zerstörten Stadions aus der Stadt Charkiw aufgebaut, das während der EM 2012 in Polen und der Ukraine der Trainingsstützpunkt der Niederlande war. Für die Spieler der ukrainischen Nationalmannschaft sei der EM-Auftakt auch die Möglichkeit, ein positives Signal der Hoffnung an die Menschen zu Hause zu schicken, so Taras Stepanenko.
Das wird sehr emotional, wenn wir die ukrainischen Flaggen im Stadion sehen werden. Und ich bedanke mich bei jedem, der kommt und uns unterstützt. Wir werden alles tun, damit die Menschen in der Ukraine ein paar positive Gefühle erleben,
sagt Nationalspieler Taras Stepanenko. Und die Chancen dafür stehen gut. Die Ukraine gilt gegen Rumänien als Favorit. Anpfiff ist um 15 Uhr. Danach um 18 Uhr spielt Belgien gegen die Slowakei und am Abend dann Österreich gegen Frankreich. Auch das sicher ein sehr emotionales Spiel und wohl auch ein politisches, nachdem Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé im Vorfeld an seine Landsleute appellierte, bei den Parlamentswahlen am 30. Juni und 7. Juli unbedingt abzustimmen. Eine Partei nannte er nicht, er sei jedoch gegen alle Ideen, die spalten, und warnte vor politischen Extremen. Und damit zur Einsamkeit. Das ist kein Randgruppen- oder gar Luxusphänomen. Das hat Bundesfamilienministerin Paus zum Start der Aktionswoche gegen Einsamkeit erneut betont und dazu aufgerufen, das Thema aus der Tabuzone herauszuholen. Betroffen seien auch viele Jüngere. Die Grünen-Politikerin sagte im ARD-Morgenmagazin:
Gerade junge Menschen, die im Corona beispielsweise das Studium begonnen haben oder nach Corona, haben nochmal eine ganz andere Herausforderung, auf andere Menschen zuzugehen. Und deswegen ist das Thema Jugend und Einsamkeit leider eins, dem wir uns noch sehr stärker widmen müssen.
Ein erster Schritt der von der Bundesregierung beschlossenen Strategie gegen Einsamkeit sei, niederschwellige Treffpunkte zu schaffen, so Paus. Nach einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung fühlt sich jeder Dritte im Alter zwischen 18 und 53 Jahren zumindest teilweise einsam.
Fokus Südwest.
Die Staatsanwaltschaft Hechingen und die Kripo Balingen ermitteln gegen einen 23-jährigen Mann, der einen 21-jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Peter Binder.
Laut den bisherigen Ermittlungsergebnissen der Polizei saß ein 21-Jähriger mit seiner Freundin in einem Auto in Winterlingen-Harthausen im Zollernalbkreis, als der mutmaßliche Täter mit einem Messer auf ihn einstach. Er wurde schwer verletzt, nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht. Inzwischen ist er außer Lebensgefahr. Die 20-jährige Freundin des Opfers, mit der Verdächtige bis vor kurzem eine Beziehung gehabt hatte, wurde leicht verletzt. Der Verdächtige flüchtete zunächst, wurde dann aber bei sich zu Hause festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.
Wir bleiben in Baden-Württemberg, wo zwei Gemeinden, Pfullendorf und Meßkirch, es jetzt wissen wollen. Sie lassen ab heute beim Verfassungsgerichtshof von Baden-Württemberg ein Ärgernis gerichtlich klären. Es geht um eine Vorschrift beim Kauf von Grundstücken. Sandra Müller.
Die Vorschrift sei unsinnig, findet der Bürgermeister von Meßkirch, Arne Zwick. Sie steht im Agrarstrukturverbesserungsgesetz und besagt, Kommunen müssen das Landwirtschaftsamt um Erlaubnis fragen, wenn sie Grundstücke kaufen wollen, die größer als ein Hektar sind. Jedenfalls, wenn das betroffene Grundstück bereits im Flächennutzungsplan auftaucht. Für Bund, Land und Kirchen gilt das dagegen nicht. Der Meßkircher Bürgermeister findet, das sei, Zitat, die Krönung. Die Vorschrift mache es Kommunen unmöglich, vorausschauend Grundstücke zu kaufen. Jetzt soll der Verfassungsgerichtshof in Stuttgart Klarheit bringen. Die Kommunen Stockach, Mengen und Herbertingen sowie der Städte- und Gemeindetag haben sich dem Antrag angeschlossen. Der Beschluss wird erst in einigen Wochen fallen.
Und damit nach Rheinland-Pfalz. Das Land startet heute in Andernach offiziell den Bau eines landesweiten Materiallagers für Schutzausrüstung. Der Bau ist eine Folge der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie. Die Hintergründe von Pia Nicolai.
Desinfektionsmittel, Masken oder Schutzkleidung, das alles war zu Beginn der Corona-Pandemie Mangelware. Das war unter anderem für die Mediziner und das Pflegepersonal ein Problem, die sich um die Corona-Patienten kümmerten. Aber auch für Feuerwehrleute und Polizisten oder für besonders gefährdete Menschen in den Alten- und Pflegeheimen. Weil das nicht nochmal passieren soll, baut Rheinland-Pfalz eine landesweite Reserve an Schutzmaterial auf. Und zwar in einem 3000 Quadratmeter großen Lager, das jetzt auf dem Gelände des Landeskrankenhauses in Andernach gebaut wird.
Und dann war da noch
dieses Wetter. Allmählich soll es ja ein bisschen sommerlicher werden, aber zuletzt Mitte Juni die Eisheiligen längst rum, demnächst Sommeranfang und es ist viel zu kalt, zu nass, zu windig und das ist doch nicht normal. Ist es leider doch. Man nennt es Schafskälte. Und nein, es ist keine blöde alte Bauernregel. Das heißt, eine Bauernregel ist es schon, aber eben nicht blöd. Die Schafskälte ist nämlich eine meteorologische Singularität, also ein regelmäßig wiederkehrendes Wetterphänomen. So wird das fachgerecht in der Meteorologie genannt. In Mitteleuropa, also bei uns, ist diese Phase meistens so in der Zeit vom 4. bis zum 20. Juni. Schuld sind das Azorenhoch und die damit zusammenhängenden klimatischen Bedingungen. Und das Ergebnis? Eben viel Regen, Kälte und Wind. So wie in letzter Zeit. Doch weil die Schafskälte eine Singularität ist, passiert das glücklicherweise nicht jedes Jahr. Soweit so erhellend. Aber was bitte haben jetzt die Schafe damit zu tun? Wieso Schafskälte? Naja, wegen der Schafschur. Die findet nämlich traditionell Anfang Juni, also genau zu der Zeit, statt. Und dann müssen die armen, quasi nackten Schafe in der plötzlichen Kälte schlottern.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.